Zweiter Advent, man kann es an den Kerzen erkennen. In dieser vorweihnachtlichen Zeit sind wir, und das ist eine Zeit, die wie keine andere von Erwartungen und vom Warten bestimmt ist. Erwartungen bestimmen unser ganzes Leben, wir haben ganz viele Erwartungen. Und in der Predigt heute soll es um einen Mann gehen, der eine große Erwartung hatte. Er wartet auf den Tag, wo der Messias erscheint. Wie kein anderer hat der die Ankunft von Jesus angekündigt. Immer ist das sein Thema gewesen, ganz brennend hofft er auf den Advent, auf die Ankunft des Herrn. Aber seine Hoffnungen, sie wurden nicht erfüllt. In unserem heutigen Predigtext, da finden wir diesen Gottesmann daher auch ganz fragend und ganz schwankend. Zweifel und Unsicherheit haben ihn im Griff. Bei diesem sehnsüchtig wartenden Mann handelt es sich um Johannes den Täufer. Ich lese Matthäus 11, die Verse 2 bis 6. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen: Bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Ein erstes, Zweifel im Advent. Johannes der Täufer, das ist der von Gott berufene Vorläufer von Jesus, er soll den Messias ankündigen, er soll dem Messias den Weg vorbereiten. Im Alten Testament schon ist er angekündigt, Johannes ist diese Stimme in der Wüste, die ruft, bereitet dem Herrn den Weg. Und Johannes predigt, bald bricht die Zeit des Messias an, bald beginnt die Zeit, wo alles anders wird. Der Messias wird uns retten. Er wird mit einer Axt alle faulen Bäume umhauen. Mit der Wurfschaufel wird er den Spreu vom Weizen trennen. Er wird Ordnung schaffen, so predigt Johannes. Und dann eines Tages begegnet Johannes auch Jesus. Und bei dieser Begegnung kann er voll innerer Gewissheit sagen: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und im weiteren Verlauf bezeugt Johannes der Täufer, Jesus ist der, der nach mir kommen soll. Das ist der Sohn Gottes. Und Johannes ist sich so sicher, dass er auch einige seiner Jünger mit Jesus gehen lässt. Johannes freut sich, bald ist es doch soweit. Und er predigt und er kündigt überall an, dass das Reich Gottes bald kommt. Und von dieser Freude getragen hat Johannes unerschrocken auch Gottes Willen und seine Gebote verkündigt, und dabei ist er mit dem König Herodes zusammengeprallt. Ihm sagte er schonungslos ins Gesicht: Das ist nicht richtig, dass du die Frau deines Bruders genommen hast. Und diese Wahrheit hat der König, der armselige König von Roms Gnaden, nicht verkraftet. Und deshalb hat er Johannes ins Gefängnis werfen lassen. Johannes ist jetzt seiner Willkür ausgeliefert. Und jetzt wartet Johannes im Gefängnis, dass seine Verkündigung sich erfüllt. Er wartet jetzt darauf, dass auf Erden alles anders wird. Er wartet, dass Gott die Tyrannen schlägt. Wartet, dass Gerechtigkeit sich durchsetzt. Wartet auf sichtbare Erlösung. Johannes wartet. aber nichts ist zu hören. Nichts. Nur der monotone Tritt der Wachsoldaten dringt an sein Ohr und über ein Jahr ist er jetzt schon im Gefängnis. Er hört freilich hin und wieder mal von Jesus und von seinen Werken. Da tut Jesus wohl allerlei Wunder und er heilt Kranke, er verkündigt den Armen das Evangelium. Aber wo bleibt denn die Axt des Messias? Und hat Jesus ihn, den Wegbereiter, vergessen? Warum befreit Jesus ihn nicht? Warum lässt der Messias ihn ganz einsam leiden? Johannes versteht Gott und die Welt nicht mehr. Und ein doppeltes Warum quält diesen Mann hinter den Gefängnismauern. Warum muss ich dafür im Gefängnis leiden, weil ich für Gott eingetreten bin? Und die andere Frage, warum befreit mich der Messias nicht aus diesen Schwierigkeiten? Und Johannes beginnt an Jesus zu zweifeln. Ist er überhaupt der Messias? Und sicher hat Johannes oft die alttestamentlichen Verheißungen durchbuchstabiert, die wir eben auch gehört haben, Jesaja 35. Im Jesaja-Buch ist davon die Rede, dass der Messias den Kranken die Gesundheit bringt, Blinden das Augenlicht, den Armen das Evangelium verkündigt. Aber es ist auch davon zu lesen, dass er den Gefangenen Freiheit bringt. Jesaja 61, Vers 1 heißt es, er wird den Gefangenen die Freiheit verkünden, den Gebundenen, dass sie ledig sein sollen. Das ist verheißen. Und wo bleibt seine Befreiung? Das Ganze ist doch ein Skandal. Er, der berufene Prophet, versauert im Gefängnis, trotz gegenteiliger Verheißung. Und sicher hat Johannes viel mit sich selbst hin und her überlegt und die Fragen bleiben aber. Warum hilft Jesus ihm nicht? Sollte er sich in Jesus getäuscht haben? Und seine Grübelei, die gipfelt in der Frage, ist Jesus der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Dieser Zweifel, diese Frage lässt Johannes nicht mehr los. Zweifel im Advent. Wie ist es mit uns? Umgibt uns während der Adventszeit nur Lichterglanz und heile Welt? Machen finstere Schatten vor dieser Lichterzeit Halt? In der Advents- und Weihnachtszeit wird besonders die Freude verkündigt. Wir singen frohe und fromme Lieder vom Frieden auf Erden. Es wird gefeiert, es wird gejubelt. Aber trotzdem umgibt uns immer noch Dunkles und Schweres. Die Krankheit quält. Der Tod bricht ein und zerreißt Lebensbande. Die Ungerechtigkeit nimmt Überhand. Die Bosheit siegt und kein Gott schlägt zu, straft, rettet, richtet. Friede auf Erden, da fragt man sich doch, wo ist der denn, wenn man nur die Nachrichten hört? Der Krieg vor der Haustür, der so schrecklich ist in der Ukraine. Krieg und Terror bestimmen doch die Schlagzeilen. Und bei manchem drängt sich der Verdacht auf, ist Jesus der Richtige? Hat Jesus überhaupt was verändert in der Welt? Hat Gott sich in seinem Kommen offenbart? Ist Jesus der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Mancher kommt an den Punkt, wo er auch in seinem persönlichen Leben vielleicht sich nichts mehr zusammenreimen kann. Das, was er erlebt, begreift er nicht. Ich kenne jemanden, der sich für Gott vorbildlich eingesetzt hat, aber daraus sind ihm nichts als Nachteile erwachsen. Das ist doch ein Skandal. Und er hat auch Gott gefragt, ob der Fehler bei ihm liege, aber trotz aufrichtiger Bereitschaft, was zu ändern, schweigt Gott. Es bleibt dunkel. Er hört dann von anderen, denen geholfen wird. Auch Johannes hört ja in seinem Loch von wunderbaren Dingen. Aber sofort sind neue Fragen da. Warum wird denn nur den anderen geholfen? Warum werden denn die anderen vor Unfällen bewahrt, während ich leide? Warum werden denn die anderen wieder gesund, während bei mir alles beim Alten bleibt? Zweifel im Advent. Dieser Zweifel muss nicht bei Kerzenschein und Plätzchen irgendwie kaschiert werden. Im Advent muss nicht zwangsläufig dieses gemütliche Gefühl, was schon in der Kindheit da war, wieder aufsteigen. Eine adventliche Stimmung zu produzieren, wenn massive Schwierigkeiten da sind, das ist unmöglich. Vielleicht hast du es schon probiert, aber irgendwie geht das doch gar nicht. Johannes der Täufer gibt seine Zweifel zu. Er, der berufene Prophet, der vollmächtig verkündigte, dem die Massen zuliefen, der schwankt jetzt wie ein Rohr im Wind. Er, der die Fragen der Zuhörer beantworten konnte, verdrängt jetzt die eigenen Fragen und Zweifel nicht. Er spricht von seinen Zweifeln zu seinen Jüngern und dann sendet er sie mit all seinen Fragen zu dem, der jetzt alleine eine Antwort geben kann, zu Jesus Christus. Und hier kann man lernen, wie dem Zweifel die Spitze abgebrochen wird. Fragen und Zweifel verlieren schon etwas von ihrer negativen Gewalt, wenn ich sie wie Johannes nicht für mich behalte, sondern Jesus anvertraue. Und oft brauche ich auch da die Hilfe eines anderen Christen, eines Bruders und einer Schwester. Deshalb sind wir ja auch in eine Gemeinde hineingestellt, die dann von großer Hilfe ist. Johannes sendet deshalb seine Jünger zu Jesus und er lässt fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Ein zweites, Antwort im Advent. Was geschieht jetzt? Wie geht Jesus mit dem Zweifel, mit den Fragen um? Zunächst fällt auf, Jesus schimpft nicht über diese Frage. Manche Christen meinen, Gott wird dann ganz böse, wenn man zweifelt. Wenn ich zweifle, begehe ich dann nicht eine große Sünde und Gott ist unzufrieden mit mir? So denken viele. Aber Jesus handelt ganz anders, er schimpft nicht. Wer an Jesus glaubt, der hat es auch mit Zweifeln, auch mit Fragen zu tun. Darüber schimpft Jesus nicht, sondern er antwortet. Aber jetzt antwortet er nicht so, wie man es am ehesten erwartet. Jesus hätte jetzt mit allem Nachdruck sagen können, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin der Kommende. Ihr braucht auf keinen anderen mehr zu warten. Ich bin der Messias. Sagt dem Johannes, noch heute wird er ein freier Mann sein. Lange genug hat er gelitten. Das wäre eine Antwort gewesen, die hätte den Skandal um Johannes ein für alle Mal beendet. Aber Jesus antwortet so nicht. Stattdessen verweist Jesus auf die Bibel. Er sagt zu den Gesandten des Johannes, schaut euch um. Und er beginnt die messianischen Bibelworte aus Jesaja zu zitieren. Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, den Armen wird das Evangelium verkündigt. All das hat sich erfüllt, jawohl. Aber deshalb geht es Johannes ja noch kein bisschen besser. Er bleibt im Gefängnis. Jesaja 61, dass die Gefangenen frei werden, hat sich nicht erfüllt. Das ist doch das Ärgerliche. Und statt diesen Skandal zu erklären, sagt Jesus dann, selig, wer sich an mir nicht ärgert. Jesus antwortet, aber seine Antwort nimmt den Glauben nicht ab. Viel lieber wäre uns ein Blitz aus dem Himmel gewesen, der Johannes aus dem Gefängnis befreit. Aber stattdessen sagt Jesus nur: Selig, wer sich an mir nicht ärgert. Jesus antwortet anders als erwartet. Überhaupt handelt Gott meist so ganz anders als erwartet. Er kommt auch so ganz anders, als wir das mit menschlichem Denken uns vorstellen. Er kommt nicht als der Weltenherrscher, sondern dann kommt er Weihnachten als kleines Kind in Armut und Enge geboren, sofort umkämpft und bedroht. So fängt Gott an. Und dann handelt Jesus, er wirkt aber in aller Schwäche. Gottes Allmacht ist verborgen. Zu den Armen, zu den Kranken geht Jesus, statt bei den Herrschenden aufzuräumen. Und dann kommt es noch schlimmer. Jesus spricht, dass ihm seine Passion bevorsteht. Das ärgert die Jünger. Petrus ermahnt den Jesus: Nur das nicht, dass du stirbst, das darf doch nicht passieren. Und dann ereignet sich dieser Skandal doch, der von den eigenen schon für den Messias gehalten wurde, der stirbt am Kreuz. Statt mit der Axt und der Wurfschaufel aufzuräumen, wird der selbst ans Kreuz geschlagen. Das ist ärgerlich. Das Kreuz und die Niedrigkeit von Jesus Christus ist ein Ärgernis. Und doch ist es Gottes einziger Weg, den er, um die Menschen zu retten, gehen muss. Gott kommt nicht mit der Axt, sondern mit ganz unverdienter Güte. Statt Gericht lässt er noch eine Zeit der Gnade sein. Und hier ist zu bedenken: Ohne diese Zeit der Gnade hätte ich und hättest du nicht gerettet werden können. Das Ärgerliche an der Niedrigkeit von Jesus dient dazu, dass wir gerettet werden. Und in seiner Antwort an den zweifelnden Johannes wirbt Jesus darum, sich nicht zu ärgern. Selig, wer sich an mir nicht ärgert. Für das Ärgern steht im Griechischen das Wort skandalizo. Und hierher kommt unser Wort Skandal. Jesus sagt also: Selig, wer sich über diesen Skandal der Niedrigkeit und Schwäche nicht ärgert. Das griechische Wort Skandalon bedeutet eigentlich Stellholz für eine Falle. Wenn dieses Stellholz von einem Tier berührt wird, dann schlägt die Falle zu. Und wer Jesus begegnet, der kann sich in einer teuflischen Falle verfangen, wenn er sich über Jesu Wege ärgert. Wer Jesus in seiner Art begegnet, der muss sich für eine Reaktion entscheiden. Er kann sich über Jesus und sein Handeln ärgern, sich von ihm abwenden, und dann ist er in diese teuflische Falle hineingeraten. Oder aber er vertraut Jesus, auch wenn er Jesus gar nicht versteht. Entweder ärgern oder glauben, das sind die Alternativen. Und Jesus wirbt um Vertrauen. Ich finde, dass das in der Antwort von Jesus steckt, wenn er sagt: Selig, wer sich nicht so an mir ärgert, dass er sich von mir abwendet. Selig stattdessen, wenn du mir vertraust. Dir ist zu gratulieren, wenn du mir vertraust. Jesus antwortet also, aber seine Antwort nimmt uns den Glauben nicht ab. Und daher ein dritter Punkt: Glaube im Advent. Paulus schreibt den Korinthern, auch Kapitel 5, Vers 7, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Viele wünschen sich, dass sie jetzt schon im Schauen leben. Sie wünschen sich sichtbare Zeichen, großartige Erlebnisse, Wunder, um glauben zu können. Und ich muss sagen, das ist schon sympathisch. Ich möchte gern auch im Schauen leben, das heißt, ich wünsche mir Beweise für meinen Glauben. Am liebsten glaubt jeder nur das, was er auch mit eigenen Augen sieht. Kein Wunder, wenn jeder Christ eigentlich gerne schon im Schauen leben möchte. Aber Paulus muss diesen Leuten, seinen Leuten in Korinth, die auch diese Neigung haben, deutlich schreiben, wir leben noch im Glauben, nicht im Schauen. Wir müssen Jesus vertrauen, dass er uns ans Ziel bringt. Selbst dann, wenn es manchmal dunkel ist, auch wenn wir manchmal die Dinge nicht zusammenreimen können, ist es nötig, sich auf Jesus zu verlassen. Jesus mutet uns das zu. Er mutet uns einiges zu. Zum einen, Jesus mutet uns Glauben zu. Vielleicht hat der Johannes gehofft, dass ihm das Glauben abgenommen wird, wenn Jesus erstmal richtig anfängt zu wirken. Er hoffte dann schauen zu können und er wollte gerne persönlich erleben, wie Jesus mit seiner Axt reinschlägt, wie er aufräumt. Aber dieses erste Kommen von Jesus führte noch nicht vom Glauben ins Schauen. Erst das zweite Kommen, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er uns aus dem Glauben ins Schauen führen. Dann brauchen wir nicht mehr zitternd und zagend ihm in einer unsichtbaren Welt uns anvertrauen. Dann werden wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Dann wird es kein Leid mehr geben. Dann werden alle Fragen beantwortet sein. Die Trauer hat auch ein Ende. Wenn Jesus wiederkommt, wird es allerdings auch keine Zeit der Gnade mehr geben. Das heißt, dann gibt es keine Möglichkeit mehr umzukehren. Dann ist alles gelaufen. Dann sind die Würfel gefallen. Nur so lange, wie Jesus uns noch den Glauben zumutet, können Menschen umkehren. Und daher mutet Jesus uns den Glauben zu. Ein weiteres. Jesus mutet uns das Niedrige und Kleine zu. Hat es dich schon mal geärgert, dass das Volk Gottes auf der Erde manchmal so wenig Einfluss hat, so wenig bestimmen darf? Hat es dich schon mal geärgert, dass die Gemeinde nicht große Anteile der Bevölkerung umfasst, sondern im Grunde klein ist? Mich schon. Und Gott mutet uns das Kleine zu. Wir sind noch nicht die triumphierende und über alles siegende Gemeinde. Manche wünschen sich auf Erden so eine Gemeinde, aber Jesus mutet uns Niedrigkeit zu. Und noch eins. Jesus mutet uns Ärgerliches zu. Manche zerbrechen daran, wenn Gott nicht nach ihrem Willen und nach ihren Gebeten handelt. Sie dachten, Gott muss so oder so handeln, aber dann kommt es ganz anders. Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken und seine Größe ist mit unserem Verstand nicht zu erfassen. Seine Größe, die wir besungen haben am Anfang, die erfassen wir noch nicht einmal mit unserem kleinen Gehirn. Und daher kommt es aus meiner Sicht auch immer wieder zu Ärgerlichem und Jesus mutet uns das zu. Aber er wirbt darum, ärgere dich bitte nicht so über mich, dass du dich von mir abwendest, sondern vertraue dennoch. Auch wenn du mich nicht verstehst, bleibe bitte bei mir. Und du wirst das eines Tages sehen, dass ich es wirklich durch und durch gut mit dir meine. Ein Pastor, der von Gott in seinem Dienst besonders gesegnet wurde, musste vorzeitig in den Ruhestand gehen. Wegen Krankheit konnte er nicht mehr. Und jemand, der das miterlebte, der ärgerte sich, dass Gott so einem wirksamen Pastor nicht neue Kräfte, nicht neue Gesundheit schenkt. Und eines Tages fragt er den Verkündiger: Herr Pastor, ich weiß nicht, was ich davon denken soll. Wissen Sie es? Nein, sagte der Pastor, ich weiß es auch nicht. Aber ich denke, ich bin ein Kind Gottes und Kinder müssen nicht alles wissen. Dieser Mann hatte Jesu, selig wer sich nicht an mir ärgert, begriffen. Er glaubte nicht, weil er ständig mit Gott Höhepunkte erlebte, sondern er glaubte trotzdem. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Freilich lässt Jesus uns oft auch seine Größe erleben. Wir erfahren Gebetserhörungen. Wir erleben auch in unseren Tagen Wunder, wie die Jünger des Johannes. Vor unseren Augen tut Gott Großes. Jesus erweist seine Macht in unserem Leben. Wir erleben, wie der Geist Gottes zu uns redet. Aber ist mein Glaube von solchen Erfahrungen abhängig? Glaube ich nur, wenn es mir gut geht und ich von Gott beschenkt werde? Jesus lädt heute Morgen ein, dennoch zu glauben. Diesen Glauben kann keiner aus sich selbst heraus produzieren. Aber um dieses Vertrauen im finsteren Tal darf ich ihn bitten. Und auch wenn dir vielleicht manches unverständlich ist an Gottes Führungen, so ist er ganz nah. Und liebevoll schaut er auf dich und kann dir helfen, ihm dennoch zu vertrauen. Ich komme zum Schluss. Wir legten einen Weg vom Zweifel im Advent über die Antwort im Advent zum Glauben in Advent zurück. Und sich lässt jetzt zum Schluss feststellen, wer sich dem gekommenen Jesus hier anvertraut, mit all seinen Fragen und seinem Leid und ihm glaubt, der darf wissen, dass der wiederkommende Jesus dort alle Fragen klären und das Leid beenden wird und uns ins Schauen führt. Sich darüber zu freuen, das ist rechte Adventsfreude. Wer sich dem Gekommenen und dem Wiederkommenden anvertraut, der kann Advent feiern. Amen. Ich möchte gerne mit uns beten. Wenn es möglich ist, stehen Sie bitte auf. Lieber Jesus Christus, wir stehen hier vor dir und du schaust in unsere Herzen und siehst, wo wir da auch manchmal unsere Fragen haben, wo wir uns Dinge nicht zusammenreimen können, wo wir nicht wissen, was das alles soll. Herr, und wenn wir so vor dir stehen, dann wollen wir dich bitten, dass du uns ein Herz schenkst, was dir vertraut. Hab du Dank für alles, was du für uns getan hast, dass du so ganz anders gekommen bist mit deiner Güte und Gnade. Wir wollen dich bitten für diese Welt, wo so vieles in Unordnung ist, wo so vieles drunter und drüber geht, dass du tröstest und dass du da ganz nah bist. Wir bitten dich besonders für die, die leiden und die in großen Schwierigkeiten stecken, dass du dich erbarmst. Wir danken dir dafür, dass du wiederkommen wirst und dass du mit deiner Wiederkunft uns wirklich vom Glauben, von diesem Zittern und Zagen vor dein Angesicht stellen wirst. Wir werden dich sehen und wir danken dir dafür, dass du den Sieg hast. Deshalb wollen wir uns dir anvertrauen und dir danken, dass du unser Herr bist. Amen.